ist doch beeindruckend, was die Jugendlichen da so machen. Ich finde, es ist gut, dass die das in ihrer Jugend erfahren und nicht erst spät drauf kommen. Es ist immer besser, wenn man Jugendliche vor Schaden bewahrt, als dass man ihnen dann hilft, wenn sie zu Schaden gekommen sind. Ich habe da mal so ein Bild gehört, das möchte ich hier mal an dieser Stelle weitergeben. Da ist eine Bergstraße mit Serpentinen, führt die da runter und da ist ein Auto abgestürzt. Ist den Abhang runtergestürzt und liegt da jetzt am Geröllhang. Und dann ist es gut, wenn ein Rettungswagen dazukommt und die Leute, die dort abgestürzt sind, rettet und wieder aufsammelt und ins Krankenhaus bringt und versorgt und den ganzen Schaden wegräumt. Aber besser wäre es gewesen, wenn man vorher Leitplanken an diese Straße gebaut hätte, dass das Auto gar nicht erst abgestürzt wäre. Und insofern empfinde ich das auch so, diese Arbeit von Adonia, das sind die Leitplanken, die gesetzt werden, um die Jugendlichen davor zu bewahren, überhaupt abzustürzen. Und von daher ist es gut, finde ich, dass es diese Arbeit gibt und es ist gut, dass wir auch sie unterstützen. Da kommen wir später noch drauf. König der Herrlichkeit ist das Thema dieses Gottesdienstes. Und als Anna vor einigen Wochen begann, mit uns diesen Adonia-Gottesdienst zu planen, da war mir persönlich gar nicht bewusst, und ich glaube, ihr auch nicht, dass heute der erste Advent ist. Advent, die Zeit des Wartens und die Ankunft des Königs. König der Herrlichkeit, ich finde, das Thema passt gut zu Advent und ist eine gute Einstimmung für Weihnachten. Die Frage ist, was assoziieren wir mit dem Begriff König der Herrlichkeit? Was ist Herrlichkeit? Ist es Prunk und Protz? Gemäß Wikipedia steht Herrlichkeit für einen alten regionalen Verwaltungsbezirk, an dessen Spitze ein Adliger, häufig ein Freiherr, stand. Wikipedia setzt Herrlichkeit auch mit Herrschaft gleich. Und das wiederum wurde vom Mittelalter bis in die Neuzeit als ein Territorium bezeichnet, dessen Inhaber volles Lehnsrecht, also die vollen Nutzungsrechte des Landes, die Gerichtsbarkeit und weitere landesherrliche Rechte in seinem Gebiet ausübte. Ich glaube, Gottes Herrlichkeit hat nichts mit Prunk und Protz zu tun. Gott liebt Schönheit, ja klar. Zum Beispiel, als wir vor ein paar Wochen, als die Blätter noch an den Bäumen hingen, über die Landstraße, die B83 war es, denke ich, fuhren und die Blätter leuchteten alle so schön in der Sonne, habe ich auch gedacht, das ist doch toll, das ist doch schön. Und von Gott gemacht. Und im Frühling ist es auch schön, wenn die Blätter wieder grün werden und wieder an die Bäume kommen. Natur im Allgemeinen ist schön und von Gott gemacht. Also Gott, denke ich, liebt Schönheit. Aber Gott protzt nicht damit und gibt damit nicht an, obwohl es ist schon alles verschwenderisch üppig und vielfältig, was Gott so produziert. König der Herrlichkeit. Bei Königen fallen mir dann auch immer so die Bilder aus meiner Kindheit ein, wenn man so aus Märchen und aus Geschichten die Könige so sieht, wenn die da so in ihren schwarzen oder dunkelblauen Mänteln sitzen und mit dem Zepter in der Hand regieren und so und einfach so König sind. Die Könige in heutiger Zeit sind ja eher normale Menschen. Es gibt einen König, der ist ein bisschen exzentrischer, das ist der König von Thailand, aber da wird er jetzt auch so ein bisschen demonstriert, dass die den nicht wollen, aber es ist natürlich eine Gefahr, weil 15 Jahre Knast steht gegen Majestätsbeleidigung in Thailand und da trauen sich die Leute auch nicht so richtig ran. Aber egal, König der Herrlichkeit, in dem Wort Herrlichkeit steckt das Wort Herr drin und das meint zunächst auch einen höher gestellten Menschen. Es kommt vom althochdeutschen Hihiro oder Herero oder Herro auch. Und das englische Wort Hiro, Held, steht da auch drin. Was ist ein Herr? Wie wird man ein Herr? Man wird dazu berufen von einem noch größeren Herrn. Oder man wird hineingeboren in diesen Stand. Das ist beim Adel so üblich. Oder man kann etwas besser als die anderen. Dann kann man sich dadurch zu einem Herrn aufbauen und nicht zuletzt dadurch auch, dass man Autorität hat. Und die Herrlichkeit, das hatte ich eben schon gesagt, ist das Territorium, das Reich eines Herrn. Es ist nicht unbedingt der Wohlstand und das Zeichen des Wohlstandes, sondern das ist das Territorium, das Reich des Herrn. Und der Herr besitzt umfassende Rechte und Autorität in diesem Territorium. Gott, der alles Sichtbare und Unsichtbare geschaffen hat, der ewig, allmächtig und allwissend ist, steht über allem und ist einfach Herr. Er kann einfach alles und durch seine Allmacht hat er auch die Autorität und das Selbstverständnis, alles zu dürfen und zu bestimmen. Er ist keinem anderen irgendwelche Rechenschaft schuldig. Er war von Anbeginn da und vor ihm gab es nichts und ein nach ihm wird es auch nicht geben. Er ist es, der alles kontrolliert und steuert, der alles am Laufen erhält. Er hätte die Erde geschaffen, die uns so unendlich riesig groß erscheint. Und dazu das ganze All, das noch viel, viel größer ist. Und die Erde, wenn man es mal betrachtet, ist darin nur ein ganz winzig kleines Planetchen. Es ist unbegreiflich und für mich unvorstellbar, wie der ganze Kosmos zusammenhängt. Aber eins glaube ich ganz gewiss, und davon bin ich fest überzeugt, Gott ist es, der das alles kontrolliert. Gott ist es, der das steuert. Und er hat es unter seiner Kontrolle. Er steht über seinen Geschöpfen und auch über uns Menschen. Und das ist eine Erkenntnis, die wir kriegen sollten. Gott ist nicht mit uns auf einer Ebene. Er ist nicht unser Genosse. Und er ist nicht unser Diener und schon gar nicht unser Lakai. Es steht uns nicht zu, ihn zu behandeln wie einen Kumpel. So nach dem Motto, ey Alter, gib mir mal dies oder jenes. Ich brauche das. Oder mach mal schönes Wetter oder so ähnlich. Gott ist über uns. Und das ist es, worum es bei diesem König der Herrlichkeit geht. In dem Lied von dem König der Herrlichkeit, das wir gerade gehört haben, steckt ganz viel davon drin, dass Gott über mir steht. Und wenn wir dieses Lied hören, hilft uns das auch, die Verhältnisse zurechtzurücken. Hoch über allem, thront über allem, der König der Herrlichkeit, haben wir gesungen oder haben wir gehört. Alles verbeugt sich, seine Herrschaft bleibt ewig. Strahlende Schönheit, goldene Reinheit, nichts ist vergleichbar, seine Macht unantastbar, König der Herrlichkeit. Als Mose in der Wüste den brennenden Dornbusch, der brannte und sich doch nicht verzehrte, näher begutachten wollte, rief Gott ihm aus dem Busch zu: Bleib weg, komm bloß nicht näher, zieh deine Schuhe aus, denn hier ist heiliger Boden. Mose fürchtete sich, vermutlich hätten wir uns alle auch gefürchtet, und verhüllte sein Angesicht und er traute sich nicht, Gott anzuschauen. So klein kam er sich in Gottes Gegenwart vor. Und so fühlte es sich an, wenn wir in die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes treten. Wir erkennen, Gott ist Herr, er ist über uns. Und wir sind eigentlich nicht würdig, sind es nicht wert, zu ihm zu kommen. Für uns ist der Gott, der Vatergott, zu dem wir aber sagen dürfen, ist uns manchmal geläufiger. Zu ihm kann ich kommen, zu ihm kann ich beten. Er ist uns geläufiger als der große, allmächtige Gott, vor dem ich meine Schuhe ausziehen muss, vor dem ich mich hinknien sollte, weil ich es eigentlich gar nicht in seiner Herrlichkeit und Heiligkeit aushalten kann. Wir machen mal ein Gedankenexperiment. Es gibt mindestens zwei Kategorien, in die man unsere Welt aufteilen kann. Die eine Kategorie ist, es gibt Dinge, die es geben kann und die Welt funktioniert trotzdem. Und es gibt Dinge, die muss es geben, damit die Welt funktioniert. Auf der einen Seite sind die Dinge, die es geben kann, die es aber nicht geben muss unbedingt. Und auf der anderen Seite sind die Dinge, die es geben muss und ohne die gar nichts funktioniert. Auf welche Seite würdest du dich stellen? Also für mich gilt auf die erste Kategorie. Mich kann es geben, mich muss es aber nicht geben. Es ist zwar schön, dass ich da bin, sagt Ihnen es auch, ja, aber wenn ich nicht da wäre, wird die Welt sich auch weiter drehen. Und ich glaube, bei euch ist das auch nicht anders. Viele mögen vielleicht denken, sie sind unverzichtbar in dieser Welt, aber spätestens, wenn sie gestorben sind, werden die anderen sagen, naja, es geht auch so, ist zwar schwer, aber es geht und sie gewöhnen sich dran. Und ich will keinem zu nahe treten, aber alles, was wir hier so an Materie haben und uns herum sehen, gehört in die erste Kategorie. Es kann es geben, aber es muss nicht unbedingt geben. Jeder Mensch, auch jeder Elefant, jeder Löwe und jeder Hund, jeder Regenwurm und sogar jede Fliege. Und da meinen wir sowieso, die braucht es überhaupt nicht zu geben, aber die gehören in die erste Kategorie. Und in die andere Kategorie, da gehört Gott hinein. Ihn muss es geben, denn ohne ihn ist alles nichts. Er ist der Ursprung allen Daseins, der Schöpfer. Einen Schöpfer muss es geben. Geschöpfe kann es geben, aber ohne Schöpfer kann es keine Geschöpfe geben. Und als Geschöpfe gehören wir zur Kategorie 1 und Gott gehört in die Kategorie 2. Ich lese einen Text aus Jesaja 40, ab Vers 12, nach der Gute-Nachricht-Übersetzung. Wer kann mit der hohlen Hand das Wasser des Meeres abmessen, mit der Spanne seiner Hand den Umfang des Himmels bestimmen? Wer kann den Boden, der die Erde bedeckt, in Eimer abfüllen oder die Berge und Hügel auf der Waage abwiegen? Und wer kann die Gedanken des Herrn abmessen? Wer wird von ihm in seine Pläne eingeweiht? Braucht der Schöpfer der Welt jemand, der ihm Ratschläge gibt und ihm auf die Sprünge hilft, der ihn über Recht und Gerechtigkeit belehrt und ihm den richtigen Weg zeigt? Begreift doch, für den Herrn sind die Völker wie ein Tropfen am Eimer und ein Stäubchen auf der Waagschale. Der ganze Erdkreis wiegt für ihn nicht mehr als ein Sandkorn. Alles Wild auf dem Libanon reicht nicht aus und alle seine Bäume geben nicht genug Brennholz für ein Opfer, das ihm angemessen wäre. Alle Völker, auch du und ich, sind vor ihm wie nichts. Mit all ihrer Macht zählen sie nicht für ihn. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es irgendetwas, was einen Vergleich mit ihm aushält? Wenn man diesen Text liest oder jetzt auch hört, dann zuckt man so ein bisschen zusammen. Es tut vielleicht ein bisschen weh, denn es heißt ja doch im Prinzip, eigentlich bin ich nicht wichtig. Ja, ich bin nichtig, mich müsste es gar nicht geben. Gott bräuchte mich gar nicht. Nichts ist ihm angemessen. Aber ich glaube nicht, dass das diese Aussage dieses Textes ist. Ich denke, dass wir erkennen sollen, dass es im Eigentlichen und Wesentlichen um Gott geht. Er ist das Zentrum, von dem alles ausgeht und auf das alles zusteuert. Wir als seine Geschöpfe sind zu seiner Verherrlichung geschaffen und zu seiner Verherrlichung bestimmt. Aber was geschieht, wenn wir Gott nicht im Zentrum unseres Lebens haben? Wenn ich mein Leben nicht auf dieses Zentrum ausrichte, na dann rausche ich am Ziel vorbei. Die Bibel nennt das Sünde. Sünde hat nichts, oder zumindest zunächst nichts, mit schlechten Taten zu tun. Es ist nicht, dass ich was Falsches tue, dass ich lüge oder betrüge. Sünde im eigentlichen Sinn, im biblischen Sinn, ist Zielverfehlung. Das Geschöpf benimmt sich so, als gäbe es keinen Schöpfer. Der Mensch lebt am Ziel vorbei. Und um mal ein Bild aus dem Sport zu nehmen, es ist völlig egal, ob du 5 cm oder 5 Meter am Tor vorbeischießt. Kein Treffer, kein Tor, kein Punkt. Wenn du Gott nicht im Zentrum hast und dein Leben nicht auf ihn ausrichtest, kannst du ein noch so guter und netter Mensch sein, du kannst beliebt bei deinen Mitmenschen sein, du kannst viele Spenden machen, du wirst Gott nicht erreichen. Ziel verfehlt. Gott möchte uns aber. Er will nicht, dass wir das Ziel verfehlen. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Dazu hat er die Menschen geschaffen. Und im zweiten Teil des Liedes vom König der Herrlichkeit haben wir gehört: Doch dann schaut er mich an, dann sagt er zu mir: Ich werde dir helfen, mein Kind, denn ich höre dich gut, wann immer du rufst. Ich gebe dir mehr als genug. Gott will uns in seine Bestimmung führen, für die er uns gemacht hat. Er gibt uns die Identität, sein Kind zu sein. In 2. Chronik 16, Vers 9 lesen wir: Der Herr behält die ganze Erde im Auge, damit er denen beistehen kann, die ihm mit ungeteiltem Herzen vertrauen. Gott selbst kommt in die Welt zu seinen Geschöpfen. Heute ist der erste Advent, der erste Tag, in der die kirchliche Welt den Christus, den Gesalbten Gottes, erwartet. Wir haben vorhin auch das Lied gehört, mit dir kommt der Himmel zu mir. Ich muss sagen, dieses Lied bewegt mich. Also Gott kommt in diese Welt, der Himmel kommt zu uns. Wir feiern Weihnachten die Geburt von Jesus, unserem Retter, der seine Herrlichkeit verlässt und zu uns kommt. Der seine Herrlichkeit nicht wie eine Beute festhält und sagt, nee, ich habe keinen Bock auf die Menschen, ich bleibe, wo ich bin, da geht's, ist es bequemer, da ist es schöner. Nee, Gott liebt die Menschen so sehr, dass er alles aufgibt und ins Elend und die Armseligkeit dieser Welt kommt. Er ist bereit, Verachtung und Hohn und Spott zu ertragen, Schmach und Schande auf sich zu nehmen und letztlich auch den Tod am Kreuz, den Tod eines Verbrechers, zu erdulden, obwohl er keine Sünde getan hat. Jesus hatte in seiner Erdenzeit immer Kontakt zu und mit seinem Vater, hatte Gott stets im Zentrum. Am Kreuz selbst, ja, da hat der Vater ihn verlassen, weil Jesus die Sünde der gesamten Menschheit auf sich genommen hat und in der Heiligkeit Gottes kein Platz für Sünde ist. Alle Vergehen, alle schlechten Taten hat er auf sich genommen, aber auch jede Verletzung, jede Krankheit. Jesaja 53, die Verse 2 und folgende. Denn sein, also Gottes Bevollmächtigter, wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hätten. Wir meinten, Gott hat ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Das alles tat Jesus, weil er dich und mich liebt. Weil er dich und mich zurück ins Zentrum holen wollte und immer noch holen will. Er will uns vor der Strafe Gottes für unsere Zielverfehlung bewahren. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Obwohl Gott so heilig ist, dass ihm niemand nahen kann und sich das auch niemand traut, will er uns. Und wenn wir uns Gott zuwenden, dann naht er sich zu uns. Er ist der gute Vater, der auf den verlorenen Sohn wartet und ihm entgegeneilt. Auf den verlorenen Sohn, der sich aufgemacht hat, nach Hause zu kommen. Gott eilt auf ihn zu. Gott ist heilig und erhaben, aber er ist nicht gegen uns Menschen. Er ist für uns und er will uns. Er empfängt uns mit offenen Armen. Und wir dürfen auf ihn zulaufen als im Zentrum unseres Lebens. Wir ändern unsere Blickrichtung zu ihm. Er ist das Wichtigste in unserem Leben, unser Zentrum. Und dann ist es nicht mehr ausschlaggebend, ob du deinen Mitmenschen, deinen Kollegen oder deinen Nachbarn oder deinen Mitschülern gefällst, sondern du und ich leben daraus, dass wir Gott gefallen wollen. Es geht nicht darum, dass wir nichts mehr machen dürfen, was uns oder anderen Menschen gefällt, aber es geht darum, dass es uns wichtiger sein muss, dass das, was wir tun, Gott gefällt. Wichtiger, als dass es den Menschen gefällt. Gottes Zustimmung ist wichtiger und steht über dem, was Menschen drumherum denken. Mal gelingt das und mal nicht. Es ist immer wieder eine Entscheidung von dir und von mir. Ich persönlich möchte, dass diese Haltung in meinem Leben mehr zum Vorschein kommt. Übrigens, weißt du, was andere Menschen von dir denken? Ich kann es dir sagen. Die anderen Menschen denken, was denkt der bloß über mich? Und insofern müssen wir uns auch keine Sorgen machen, was andere Menschen über uns denken. Sie denken auch nichts anderes, als was wir tun. Gottes Zustimmung ist wichtiger als die Anerkennung der Menschen. Ich möchte gerne diese Aussage an dich weitergeben. Ich möchte, dass du dich fragst, wo in meinem Leben ist das so und wo in meinem Leben ist das vielleicht noch nicht so. Es geht um deine Zeit mit deinem Schöpfer, es geht um dein Leben und es ist deine Entscheidung, wie du diese Zeit nutzt. Ich möchte dich ermutigen, diese Aussage mitzunehmen. Gottes Zustimmung ist wichtiger. Und die Frage, die dahinter steckt, in welchen Bereichen meines Lebens ist es mir wichtiger, was Gott denkt, als das, was andere Menschen denken? Und in welchen Bereichen vielleicht noch nicht? Eure Hausaufgabe für nächste Woche. Denkt drüber nach, in welchen Bereichen meines Lebens ist es wichtiger oder mir wichtiger, was Gott denkt, als was die Menschen denken. Und dann können wir Gott bitten, die Bereiche auszuweiten, in denen es wichtig ist, in denen es uns wichtig ist, was Gott denkt. Damit er mehr Raum bekommt in deinem Leben und du näher kommst zu dem biblischen Verständnis von Realität. Gott ist im Zentrum. Gott steht über allem. Gott als der, der das Wichtigste ist. Er ist der Schöpfer, wir die Geschöpfe. Und das, was er über mich denkt, ist viel wichtiger als das, was andere über mich denken. Zum Schluss noch eins. Gott ist heilig. Aber wenn du ihm im Zentrum deines Lebens hast und dann zu ihm kommst, dann ziehst du deine Schuhe auch aus, weil du nach Hause kommst. Du kannst es dir in seiner Gegenwart so richtig gemütlich machen, denn du weißt, du bist bei ihm willkommen und zu Hause. Amen.